Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Dass hier so eine gewisse Büchse der Pandora geöffnet worden ist, dass man jetzt wieder auf situative Lösungen zurückkommt.
Das müssen doch auch Politiker merken, selbst wenn sie jeden Tag was anderes vortragen, dass es dann manchmal doch erkennbar inkonsistent ist.
Diese Entscheidung über die Anpassung des Mindestlohns ein Stück weit zu entpolitisieren. Und gegenwärtig erleben wir eine Politisierung.
Weil der eine fordert dann irgendwie den Betrag X und der andere X plus Y.
Und das ist meines Erachtens eine Fehlentwicklung. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun ja, im Jahre 2005 wurde ja bekanntlicherweise das Arbeitslosengeld II, vulgo Hartz IV oder Corex, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, eingeführt, die dann zum 01.01.2022 durch das Bürgergeld abgelöst wurde. Im Prinzip handelt es sich hier eigentlich so um ein Kombilohnmodell, bei dem niedrige Arbeitseinkommen auf das jeweilige soziokulturelle Existenzminimum aufgestockt werden. Nun, eigentlich war es immer eine Selbstverständlichkeit, dass solche Kombilohnmodelle durch einen staatlichen Mindestlohn flankiert werden sollten. Aber die deutsche Bundesregierung konnte sich erst im Jahre 2004, also in der dritten großen Koalition von SPD und Union, dazu durchringen. Und so wurde dann zum 01.01.2015 eine gesetzliche Lohnuntergrenze eingeführt und, das ist ganz wichtig, eine Mindestlohnkommission bestehend aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, die sich dann über die jeweiligen Anpassungen einigen sollten. Nun, ab dem 01.10.2022 liegt jetzt der gesetzliche Mindestlohn, allerdings qua Gesetz, nicht qua Kommissionsbeschluss, bei 12 Euro und soll nun ab dem nächsten Jahr auf 12,41 Euro und ab 2025 auf 12,82 Euro erhöht werden. Und das ist eigentlich recht knapp angesichts der zähen Inflation. Und das ist wohl auch der Grund, warum die Gewerkschaftsvertreter in dieser Kommission also gegen diesen Beschluss gestimmt haben. Ist damit, das ist meine Frage, dass bislang auf Konsens basierende Konzept gescheitert oder wie wird es weitergehen?
Naja, das Konzept ist ja schon durch den politischen Eingriff gescheitert. Du hast ja die Genese beschrieben und man muss noch mal daran erinnern, dass der gesetzliche Rahmen, der 2015 wirksam wurde, ja auch in gewissem Maße ein Abbild der britischen Lösung ist. Da hatte man 1997 einen Mindestlohn eingeführt mit einer Low-Pay-Commission, die das auch entpolitisieren sollte und unabhängig von Wahlkämpfen und aktuellen politischen Diskussionen und Mehrheiten letztlich die Orientierung dafür vorgibt. Das hatte man in Deutschland auch zum Maßband. Das war auch, darf man doch mal daran erinnern, das Versprechen der Politik, dass es über diese Lösung mit einer Mindestlohnkommission, die ja im Gesetz klare Regeln hat, das darf man nicht verkennen, eine entsprechende Entpolitisierung gibt. Und das Versprechen hat erst einmal diese Bundesregierung mit Aplomb im letzten Jahr gebrochen. Und insofern ist ja die Frage, wie stellt man Glaubwürdigkeit wieder her? Es werden heilige Eide geschworen, die gelten wahrscheinlich bis zum nächsten Bundestagswahlkampf, dass man das nie mehr machen wird und wahrscheinlich kommt
es jetzt nur wieder. Du stimmst mir also im Prinzip zu.
Ich bestimme zu, aber aus einem anderen Grund. Okay. Nicht wegen des Beschlusses, den die Mindestlohnkommission dieser Woche vorgelegt hat, sondern wegen des politischen Eingriffs. Und das war das Törichtste, was man tun konnte, politisch gesehen. Zu dem Beschluss selbst, auch da muss man nochmal dran erinnern, es gibt ja klare Regeln im Gesetz. Der nachlaufende Tarifindex soll eine Orientierung geben. Warum? Der Mindestlohn soll natürlich nicht voranschreitend eine Lohnorientierung geben. Dann soll abbilden, was bisher passiert ist, das wiederum umsetzen in diesen Mindestlohn. Denn es ist ja die Tarifautonomie im positiven wie im negativen
Sinne. Die sollte ja erhalten
zu sichern.
Bleiben.
Und wenn der voranschreitet, dann ist es genau das Gegenteil.
Richtig.
Und insofern muss man erstmal fragen, wenn man das deine kritischen Bemerkungen sozusagen einordnet, was ist hier passiert? Die Mindestlohnkommission hat sich nach meinem Dafürhalten exakt an diesen gesetzlichen Sinn und Tatbestand gehalten. Denn sie soll ja Beschäftigung nicht gefährden, die Festlegung des Mindestlohns, und sie soll funktionierende Wettbewerbsbedingungen ermöglichen. Das heißt, dass also keine Verzerrungen im Arbeitsmarkt stattfinden. Und deswegen nachlaufende Tarifentwicklung, das ist genau gemacht worden. Das sind etwa 3%. Und wenn man sich mal anschaut, das sind 2 Schritten, dann ist das eigentlich das, was sich hier abbildet. Die 3% haben wir im Präter Propter im Durchschnitt dieses und des, auch des nächsten Jahres, wenn man mal die Tarifabschlüsse nach vorne nimmt. Also das bildet sich irgendwie schon da ab, aber es geht hier um einen nachlaufenden Index. Man hat etwas sehr Geschicktes gemacht. Man hat ja nicht die 12 Euro als Ausgangspunkt genommen für die Fortschreibung, sondern man hat gesagt, wir bleiben in unserer Logik. Wenn der Gesetzgeber meint, eingreifen zu müssen, ist das eine einmalige Intervention. Er hat damals von 10,45 Euro auf 12 Euro den Mindestlohn im Oktober letzten Jahres erhöht, also um genau 1,55 Euro. Und die Kommission hat in der Mehrheit gesagt, wir nehmen den Tarifindexanstieg auf das, was wir damals 10,45 gesehen haben, passen das an und packen dann wieder den Absolutbetrag drauf. Das heißt, man hat diese politische Intervention jedenfalls
versucht, in der Dynamik ignoriert. Versucht also zu umgehen. Ja.
So, und von daher, zweite Antwort, also erste Antwort war, die politische Intervention hat an sich schon ziemlichen Schaden angeführt. Die Kommission selbst hat, nach meiner Dafürhalten, im Rahmen der gesetzlichen Logik des Mindestlohngesetzes gehandelt und das auch sehr verantwortlich.
Aber die Gewerkschaften haben nicht zugestimmt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber. Und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Sie haben nicht zugestimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte ja für wichtige Partner im Lande, aber man muss schon klug argumentieren, wenn man gegen etwas vorgehen will. Was die hier als Stellungnahme der Arbeitnehmerseite anbieten, ist eine Inflationsorientierung der Lohnerhöhung. Machen wir demnächst, wenn null Inflation ist, auch null. Also man muss ja immer, die Leute denken ja nie bis von 1 bis Mittag, sondern noch kürzer. Und das muss hier einfach mal wirklich in aller Deutlichkeit gesagt werden. Dann kritisieren sie zweitens, dass man nicht auf 12 Euro, sondern 10,45 Euro sich angesetzt hat. Naja, auch als Gewerkschaftsmitglieder sollte man die institutionellen Bedingungen der Kommission, in der man sitzt, ernst nehmen und von daher auch gucken, wie es in der Souveränität und im Respekt dieser Kommission selbst zu sehen ist, dass man sich hier aus billigem Vorteil dem politischen Tun anschließt, ist auch nicht sehr überzeugend. Das dritte Argument ist, es gäbe eine EU-Mindestlohnrichtlinie, umgesetzt werden müsste. Also auch da empfiehlt es sich mal richtig zu lesen, was die EU aufgeschrieben hat. Das ist eine Kann-Vorschrift, das ist eine sehr unspezifische, jedenfalls steht nicht das drin, dass dann, was Sie hier behaupten, daraus mindestens dann 14 Euro folgen würden. Also die Gegenargumente, die drei, die die Gewerkschaftsvertreter aufgeführt haben, sind wirklich nicht überzeugend.
Nun ja, ich war ja der erste Sachverständigenratsvorsitzende, der ein Minderheitenvotum gegen die Kommissionsmehrheit geschrieben hat, weil ich also für einen gesetzlichen Mindestlohn war, eben weil das notwendig war, um dieses Mindestlohnkonzept zu flankieren.
Ich hätte damals mit unterschrieben.
Das ist gut, ja.
Ich habe auch mich früh, das mal sagen, weil das ja auch viel Irritation damals, habe ich mal gesagt, in der Logik des Gesetzes, wie du es vorhin erwähnt hast, nämlich Hartz IV, die soziale Gunst, eine Art Kombilohn, ist es eigentlich angelegt, dass es implizit so etwas gibt wie einen Mindestlohn, der damals 7,50 Euro etwa lag. Dann ist er faktisch dann, als es 2015 losging, war es 8,50 Euro. Und dazu etwas als untere Linie einzuziehen, ist nicht unlogisch und ist sogar systematisch.
Um also, sagen wir mal, eine Ausbeutung des Staates zu verhindern, wenn ich keine Lohnuntergrenze habe, können Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja jeden Lohn abschließen, vereinbaren. Er wird ja immer aufgestockt auf das soziokulturelle Existenzminimum. Und deswegen gehört das dazu, hat die OECD auch immer gefordert. Gut.
Gerade noch ein zweites Argument für deine Position und meine auch. Was die Ersatzhandlung waren ja branchenspezifische Mindestlöhne durch allgemeinverbindliche Erklärung. Und das ist natürlich eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Denn erstens schließt man dann die negative Koalitionsfreiheit aus. Das kann man eigentlich aus unserem Verfassungsverständnis nur aus guten Gründen tun. Und wenn man Angst hat vom allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, hat man branchenspezifische geschaffen. Das hat mich sowieso nie überzeugt. Dann hast du einen Wildwuchs von irgendwelchen Orientierungen. Und insofern kann man zwar sagen, jeder Tarifvertrag definiert Mindestlöhne, aber im Sinne einer gesetzlichen oder regulatorischen allgemeinverbindlichen Erklärung geht es natürlich dann in eine andere Qualität. Und da ist der gesetzliche Mindestlohn sicherlich das zu bevorzugende Instrument.
Aber auch deshalb. Meine Befürchtung ist, dass durch diese zweimaligen Interventionen, einmal durch die Regierung und zum anderen jetzt durch diesen doch etwas seltsamen Beschluss, das eigentlich richtige Konzept desavouiert worden ist. Und deswegen fürchte ich, dass hier so eine gewisse Büchse der Pandora geöffnet worden ist, dass man jetzt wieder auf situative Lösungen zurückkommt und eigentlich das Prinzip, dass auch trotz Mindestlohnkommission, der immer noch eine gewisse Sozialpartnerschaft eine wichtige Rolle spielt, einfach vom Tisch gefegt wurde.
Ja, und das ist auch nicht so ganz zu verstehen, warum man hier auch von Seiten der Gewerkschaften eigentlich nicht grundsätzlich mal gesehen hat, die Kommission hat doch eine befriedende Wirkung gehabt oder die Lösung des Mindestlohngesetzes. Das ist ja auch erst ein wichtiger Befund. Das ist damals nach langen Diskussionen eingeführt worden und Bert, wir müssen auch daran erinnern, es waren vor 20 Jahren auch die Gewerkschaften, die gegen den gesetzlichen Mindestlohn.
Da waren sie noch stark.
Ne? Da waren sie dagegen.
Ja, weil sie selbst stärker, sagte man.
So. Ja. Und dann muss man aber auch fragen, steht man denn zu den institutionellen Lösungen, die diese befriedende Wirkung begründen? Und das hat man offensichtlich nicht erkannt, dass man darauf einen Blick werfen muss. Ich meine, es gibt ja viele wichtige Hinweise in dem Bericht, den die Mindestlohnkommission im vierten Bericht ja immer auch vorlegen muss, zu den Auswirkungen des bisherigen gesetzlichen Mindestlohns. Da wird einmal hingewiesen auf den Schutz der Arbeitnehmer, der weitgehend erreicht wurde. Man weist hin auf die Beschäftigungswirkungen, die vergleichsweise überschaubar sind und die Wettbewerbswirkungen, die man erreichen wollte. Das ist doch erstmal ein Befund, die Kommission insgesamt stärkt, weil damit ja das gesetzliche Ziel auch erreicht ist. Und dieser Mindestlohnbericht, der vierte Bericht über die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns, der ja zeitgleich vorgelegt wurde, muss ja mitgesehen werden. Und insofern verstehe ich die Kritikpunkte ohnehin nicht, aber auch die grundsätzliche Einsicht, dass man in so eine befriedende Lösung einfach, dass man die in Frage stellt, ist keine gute Idee, finde ich.
Ja, aber wie wird es weitergehen? Also ich fürchte, dass das Konzept dauerhaft invalidiert ist und dass man zu den alten vernünftigen Regelungen jetzt schwergewichtig zurückkommen wird. Umso weniger, da ja die Inflation leider doch nicht so schnell zurückgehen wird, wie wir zeitlang erhofft hatten.
Ja, aber das führt ja zu der interessanten Frage, welche Rolle hat eigentlich die Inflation bei der Lohnbildung?
Ja.
So, und wenn wir, das ist ja,
Diskussion. Ich doch gleich drauf zu sprechen kommen, aber egal.
Ja, aber es ist, ich erlebe das an allen Stellen, weil Leute meinen ganz erstaunt vielfach anschauen, wenn ich sage, die Lohnpolitik hat auch einen Stabilisierungsauftrag. Und das Zusammenspiel von Lohn, Geld und Finanzpolitik ist auch zu sehen und zu betrachten. Das haben wir natürlich verlernt in den letzten 15 Jahren, wo die Zinsen immer weiter runtergegangen sind, die Inflation bei Null lag. Und man gedacht, das ist ja gar kein Problem. Also gab es auch faktisch, das zeigt ja auch die Phillips-Kurve in den 2010er Jahren, die ist flach wie ein Brett, wie du immer so schön sagst. Die lag auch, nicht nur die Produktivität, sondern die lag auch flach wie ein Brett. Zeigen alle Analysen der Bundesbank, das kann man auch aktualisieren, zeigt sich auch noch bis zur Pandemie. Das heißt, es gab aus der Veränderung der Arbeitslosigkeit, der Verringerung keinen Druck auf die Lohnstückkosten. Ja. So, und die klassische Mechanik also, dass es dann zu einem Inflationsdruck führt, hat nicht stattgefunden aufgrund dieses Umfeldes. Und wir haben also ein Stück verlernt, makroökonomisch die Lohnpolitik einzuordnen. Jetzt ist natürlich der Mindestlohn ein Element in der ganzen Veranstaltung, aber wir müssen nochmal sagen, es bleibt doch zentral, er ist nachlaufend, er kann nicht voranschreitend sein. Dann würde er genau die Tarifautonomie in Frage stellen. Und das müssen doch auch Gewerkschaftsseiten sehen. Der Mindestlohn ist nicht das Instrument der Einkommensabsicherung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Ja, und vor allen Dingen ist nicht das Instrument der antizipativen
Inflationsverhinderung der
Maßnahmen. Das wurde ja suggeriert in der Argumentation.
Ja. Und deswegen an der Stelle mal ein bisschen auf die Zukunft geschaut. Am Montag wird eine Studie aus unserem Haus veröffentlicht zu den Auswirkungen der Entlastungspakete der Bundesregierung im letzten Jahr auf die privaten Haushalte. Und da stellt man fest, dass die privaten Haushalte gerade im unteren bis in den mittleren Bereich hinein kompensiert und überkompensiert wurden. Das ist ja gerade die Aufgabe des Staates, diese Rolle wahrzunehmen. Das heißt, er kompensiert, er gleicht dort aus,
allerdings
wo die Inflation...
Mit massiven Streueffekten, nicht? Das muss man auch
alles
sagen.
Alles richtig, kommt auch raus. Aber ich kenne keine solchen Maßnahmen ohne Streueffekt. Es geht immer nur um die Frage, wie hoch sind die Streueffekte. Es gibt ja mal ganz kluge Kolleginnen und Kollegen von uns, auch in Kommissionen, die sagen, da darf es keine Streueffekte geben. Ich kenne keine solche Kompensationsmaßnahmen ohne Streueffekte. Man minimiert sie. Ja, also das Wohngeld ist sicherlich zielgenauer gewesen. Die Grundsicherungskomponenten, Aufschläge sind zielgenau gewesen. Aber immer wenn du
aber
den Mittelbereich des Einkommens
reingehst... Aber der allgemeine Untersubventionierung des Benzinpreises war Nonsens ökonomisch. Entschuldigung.
War ökonomisch Nonsens. Politisch vielleicht stimmungsbefriedend in der Urlaubsphase vor einem Jahr. Wir werden ja jetzt die Effekte sehen, wenn die Juni-Inflationsrate kommt und wieder höher ist als im Mai. So ist das dann. Aber das muss man, die Aufgabe des Staates liegt genau darin, Einkommensgruppen zu kompensieren, die sonst handlungsunfähig wären. Genau das aber auch passiert.
Um das Thema abzuschließen, ist die Mindestlohnkommission tot, weil jetzt auch die Gewerkschafter, ostentativ ostentativ sind?
Naja, sie sind ja nicht ausgetreten. Also ich finde, die müssen auch mal damit leben, dass ihre Argumente, wenn sie so dünn gestrickt sind, wie es hier der Fall war, auch nicht zum Tragen kommen. Das kann ja kein verantwortlicher Mensch wirklich umsetzen, was die da vorgetragen haben. Und insofern müssen sie sich fragen, ob sie das gesamte System gefährden wollen. Aber wie Herbert Wehner sagte, wer rausgeht, muss irgendwann schauen, wo er wieder reinkommt. Die sind ja nicht rausgegangen, sie sind nur beleidigt. Das ist aber ein bisschen deren Problem. Das Beleidigtsein ist letztlich keine politische Kategorie, sondern es geht um Lösungsfragen. Ich wollte auf einen Punkt noch hinweisen, was die politische Debatte darum angeht. Die Bundesregierung hat doch im letzten Jahr, wie ich finde sehr klug, mit der Inflationsausgleichsprämie einen Rahmen gesetzt für die Tarifverhandlungen. Da haben wir vielfach drüber gesprochen, das ist auch genutzt worden. Eigentlich in allen Tarifverträgen sind diese 3.000 Euro, die ja bis zum März 2024 genutzt werden können, unterschiedlich aufteilbar, ein Element. Und das hat dazu geführt, dass die eigentlichen Tarifanpassungen, das Tarifgitter nicht so nach oben geschoben wurde und wir eigentlich sagen können, Lohnpreisspirale ist nicht wirklich das Thema, was wir haben. Und das heißt, die Verstetigung der Inflation jedenfalls dadurch gebremst werden konnte. Dahinter steht aber das Argument, dass ich genau das tun muss. Jetzt kommt hier beim Mindestlohn aber das Argument, dass gerade das nicht mehr gelte, sondern hier muss ich, wie du eben so schön sagst, einen Inflationsausgleich über Mindestlohn. Das ist doch inkonsistent.
Ja.
Das müssen doch auch Politiker merken, selbst wenn sie jeden Tag was anderes vortragen, dass es dann manchmal doch erkennbar inkonsistent ist. Und deswegen muss auch eine Politik, muss auch ein Bundesarbeitsminister Heil erkennen, dass das, was die Mindestlohnkommission gemacht hat, eigentlich in der Logik des Handels der Bundesregierung
ist. Ja, aber was ich befürchte ist, es ist ja gelungen, diese Entscheidung über die Anpassung des Mindestlohns ein Stück weit zu entpolitisieren. Und gegenwärtig erleben wir eine Politisierung. Und das ist meines Erachtens eine Fehlentwicklung.
Ja, das ist eindeutig eine Fehlentwicklung, aber positiv ist, dass Herr Heil zwar nach etwas, glaube ich, mentalem Zögern, aber dann auch gesagt hat, ja, dann würde er jetzt auch eine Verordnung genau in dem Rahmen
auf den Weg bringen. Ja, das wurde ja Gott sei Dank schnell übernommen.
Das muss er ja machen. Mhm. Ja, und das heißt, er hat das nicht nochmal in Frage gestellt, 12,41 Euro, 12,82 Euro, dann in den beiden Stufen zum 1. Januar 24, 1. Januar 25. Aber Bert, es ist ja auch mit der Politisierung in allen Parteien, wenn du dir anhörst, wir dürfen ja auch mal politisch hier sein in unserem Podcast, was Herr Laumann von der CDU von sich gegeben hat, dann denkt er auch, Leute, überlegt doch mal, er erzählt uns jeden Tag was über Ordnungspolitik. Die sind alle immer klüger, wenn es darum geht, was die Finanzpolitik zu tun hat. Aber wenn sie anderen was sagen, dann ist es völlig beliebig. Dann wird ein Geschäft gerne zu Lasten Dritter gemacht, nämlich derjenigen, die am Ende aus dem Arbeitsmarkt rausfallen oder keine Chancen haben. Und wir müssen noch mal sehen, ist doch eigentlich ganz gut gelungen. Es gab viel Kritik, viel Unbill in der Erwartung, was dieser Mindestlohngesetz 2015 auslösen wird. Es ist in einer Art und Weise gemacht worden, wie es eigentlich funktioniert hat, ohne Beschäftigungswirkungen negativer Art. Im großen Rahmen zahlen wir haben kleine Umschichtungen unten bei den Minijobs und so weiter. Aber das ist ja, das Glück war ja, es ist eingeführt worden, wie auch in Großbritannien, in einer Phase dynamischer Arbeitsmarktentwicklung. Ja.
Und alle Voraussagen bestimmter, sagen wir mal, konservativer Ökonomen, wie hoch die Arbeitslosigkeit anspringen würden, die alle Lügen gestraft. Das heißt also, das war eine sehr gelungene Einführung, das Konzept war gelungen und hier sind wir vielleicht unterschiedlicher Ansicht. Du hoffst, dass sich die ökonomische Vernunft wieder Bahn greift oder freie Bahn macht. Und ich fürchte, dass vielleicht da doch einige nachhaltige Schäden mit verbunden sein werden.
Ja, meine Sorge geht schon auch dahin. Aber mein Argument ist ja, dass es halt nicht nur eine ökonomische Vernunft ist, sondern auch eine politische Vernunft. Denn letztlich kann in einem Bundestagswahlkampf, in einem politischen Wettbewerb das Mindestlohnthema kein Gewinnerthema sein. Weil der eine fordert dann irgendwie den Betrag X und der andere X plus Y. Ne? Dann ist ja völlig klar, von der Linken kommt immer mehr, die Konservativen, die Liberalen können aber nichts sagen, weil sie wollen ja das System behalten. Es ist am Ende auch auf der linken politischen Seite kein Gewinnerthema, weil sie immer einen finden, der noch mehr fordert. Und der sagt, ja, da gibt's noch dies und da gibt's noch das und wir hätten gerne mehr. Also insofern ist es ökonomisch klug, es ist institutionell klug mit Blick auf die Tarifautonomie und es ist eigentlich politisch klug. Und insofern bin ich mal gespannt, ob die heiligen Eide, die Herr Scholz und auch Herr Heil und andere geschworen haben, ob die auch eingehalten werden. Und ich bin da hoffnungsvoll, aber auch nicht übermäßig optimistisch, um es mal so zu sagen. Also ja, die Skepsis kann man haben, aber der Preis, den die sich alle dann einhandeln, ist halt, dann ist das ganze System dauerhaft kaputt. Das muss man sich ja klar machen. Ich meine, die Kommission hat ja nochmal gesagt, mit der Logik 1045 als Ausgangspunkt, in ihrer eigenen Souveränität, das fortzusetzen, was der Gesetzgeber ihr vorgegeben hat, das fand ich schon stark.
Es kommt selten vor, aber diesmal hoffe ich, dass du mit deiner etwas optimistischen Perspektive, dass das ein einmaliger Ausrutscher war, recht haben wirst. Also jedenfalls vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.